Ich muss mich immer selber daran erinnern, dass ich diesen Song ja nicht zu Ende hören kann. Ich höre ihn ja so gern, aber ich rede auch gern mit Sergei Lochthofen und der ist wie jeden Montag jetzt bei uns in der Leitung. Hallo, Herr Lochthofen.
Ja, ich grüße Sie und wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche und natürlich unseren Zuhörern erst recht in Erfurt, in Weimar, aber auch weltweit.
Das ist sehr, sehr nett und vor allem, ich habe eben schon gesagt, der Schnee taut langsam weg. Also wir können jetzt wieder auf die Straße gehen und müssen keine Angst haben, wegzurutschen.
Zwei gute Nachrichten gleich am Anfang. Erstens der Schneeschmilz und zweitens, wir haben es technisch geschafft, dass wir gut einsteigen in die Sendung. Letztes Mal hatten wir wieder ein paar Schwierigkeiten. Also, auch das geht gut.
Herr Lochthofen, Sie sind so lieb, Sie sind so nett. Das gibt gleich Selbstbewusstsein für den Anfang. Ich fange auch mal ganz weich an, weil ich weiß, dass Sie sportinteressiert sind und Sie schauen sicherlich immer noch Olympia. Interessiert Sie das?
Mehr Zusammenfassung. Also bei Abfahrt bin ich auch mal geneigt, wenn ich es wirklich jetzt irgendwie mitkriege, dass da etwas läuft. Gestern, leider sage ich jetzt mal, bei den Damen reingeschaut und das ganze Dilemma gesehen von Lindsay Vonn. Tut mir so leid, weil natürlich wir mit jedem älteren Menschen ja bangen, dass der ordentlich durchkommt. 41 ist ja im Sport schon sehr viel und ich hätte es ja so gegönnt. Also ich bin sonst nicht so für die Superstars, wie mir gefallen auch die anderen sehr gut. Aber in dem Fall war es eine Besonderheit und leider hat sie eingefädelt und Gott sei Dank ist es so, dass das sozusagen Bein gebrochen, aber nicht noch Schlimmeres passiert ist.
Ich weiß noch, und deswegen, ich verfolge es nicht so, also jetzt ist ja gerade erst losgegangen, die Olympischen Winterspiele sind es ja in Italien, in Mailand finden sie statt und ich merke so, dass wir immer weiter entfernt haben. Ich habe zuletzt intensiv geschaut, das war Ende 80er, frühe 90er, also die ersten Olympischen Winterspiele.
Da war noch der Klassenkampf im Gange.
Ja, darauf, Sie ahnen schon, geht nämlich meine Überleitung hin, 1988. Ja, das war damals in Calgary in Kanada, 1988 und damals war auch das Thema, und da sind wir nämlich schon beim nächsten Thema, Abrüstung und die Abrüstungsabkommen. Damals noch zwischen einem US-Präsidenten namens Ronald Reagan und einem sowjetischen Parteichef namens Michail Gorbatschow. Und jetzt, und da haben Sie auch nochmal darauf hingewiesen, auch andere Medien, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, ist das letzte große Atomabkommen vor ein paar Tagen zwischen den USA und Russland abgelaufen. Diese Atomabkommen haben ja immer festgelegt, dass man eben die Zahl der atomaren Sprengköpfe reduziert auf eine bestimmte Anzahl. Das gilt nun nicht mehr und heißt im Umkehrschluss, man kann aufrüsten, aufrüsten, aufrüsten. Also nicht wirklich ein gutes Signal oder wie bewerten Sie das?
Nein, das wissen ja alle, dass das eigentlich eine sehr negative Entwicklung ist. Das Begrenzen war die eine Geschichte bei diesen Abkommen. Das andere war ja, dass Kontrolle stattgefunden hat. Das heißt, dass Inspektoren ins Land gelassen worden sind, die sich das anschauten. Man hat heute technische Möglichkeiten mit Satelliten, mit anderen Dingen, vieles zu kontrollieren. Aber was da wirklich auf der Erde im Silo passiert, in irgendeiner Anlage, das kann man nicht alles erkennen. Wir merken das ja bei dem großen Konflikt mit Iran, was sie in ihren Anreicherungsanlagen machen, kann man wirklich von außen nicht immer nachvollziehen. Insofern, ja, es ist meine These, die ich ja schon seit geraumer Zeit in unseren Gesprächen vertrete, die gegenwärtige Generation der Politiker versagt. Wir machen die Welt nicht friedlicher und was die erste Seite ist, es kann schon durch einen Zufall vieles passieren. Also wir wissen das aus der Zeit des Kalten Krieges. Im Nachhinein ist ja einiges an Dokumenten veröffentlicht worden, zumindest in der Zeit der Perestroika und der Glasnost in Russland. Und da wissen wir, wie nah wir schon an den Katastrophen gestanden haben. Also das ist die eine Seite und die andere Seite ist die weit größeren Mittel, die da reingehen, dann in diese Rüstungsspirale, in das Wettrüsten, die uns natürlich fehlen bei ganz wichtigen Aufgaben, Hunger, Klima und den anderen Dingen, wo wir schon wirklich deutlich weiter waren. Das ist schrecklich, aber zu bedauern, aber wir sind ein bisschen ohnmächtig, weil Europa leider, sage ich mal, in diesem Kakophonie der sozusagen des sich gegenseitigen Aufgeilens bei den Waffen kaum eine Rolle spielt. Vielleicht gut so, aber ich wünsche mir schon, dass die Stimme der Vernunft mehr zu hören wäre.
Ich habe immer das Gefühl, auch wenn wir hier so im Espresso-Blausch drüber reden, wir ordnen ja eines, ja Ziel des Ganzen, aber auch privat habe ich das Gefühl, wir nehmen die Meldungen so zur Kenntnis, wir beobachten nur. Und ich frage mich da manchmal immer so, die klassischen Kinderfragen sind es vielleicht auch, was können wir eigentlich machen? Demonstrieren können wir theoretisch. Und was bringt das?
Ja, natürlich können wir schon international auch Druck erzeugen, aber da ist die Voraussetzung, dass wir uns in Europa einig sind, und da geht es schon los. Also ein Teil innerhalb der Europäischen Union schert aus und bereitet Schwierigkeiten. Wir können Beschlüsse nicht so schnell und so effektiv fällen, wie es sein müsste. Also da müssen wir deutlich besser werden und mehr zusammenrücken. Das wäre schon ein guter Aspekt dieser ganzen Geschichte. Aber im Augenblick, sage ich mal, sind die Kräfte des Wahnsinns, sage ich mal so salopp, auf dem Vormarsch. Wir sehen es an vielen Konflikten, an vielen Stellen. Und eine davon ist eben halt diese irrsinnige Rüstung mit Verweis zum Teil auf die Entwicklung in China, dass die Chinesen dazu kommen, meinen die Amerikaner. Aber ich glaube, es ist der Wunsch auch der Führungseliten in diesen Ländern im Augenblick durch Stärke, durch militärische Demonstrationen den anderen zu beeindrucken. Und da geraten wir praktisch in eine Spirale hinein. Das dauert, bis wir da wieder rausfinden. Also ich sehe weit und breit niemanden, der vernünftig ist.
Sie haben eben gerade gesagt, weil Sie gerade, Sie sehen da weit und breit niemanden. Ich weiß, Sie haben sich als Kind oder Jugendlicher oft mit Ihrem Vater unterhalten und ein Satz ist Ihnen in Erinnerung geblieben, mir deswegen auch, weil Sie ihn häufiger so sinngemäß zitiert haben, dass Ihr Vater gesagt hat, Sergej, die Mehrheit der Menschen ist dumm. Das war natürlich sehr drastisch.
Die Dummen sind in der Überzahl, er hat es ein bisschen salopper ausgedrückt, ja. Das war ein Spruch aus seiner Jugend, 20er Jahre. Da hatte man natürlich auch diesen Eindruck. Und was dann später passierte, unsere Familie war ja auch davon betroffen, jede Familie hier in Europa war davon betroffen. Ich sage es mal, ja, wir müssen einfach aufpassen. Bei uns ist ja das Problem, da finden in der ganzen Welt zum Teil Kriege, Konflikte statt. Schauen Sie in die Ukraine. Bei uns ändert sich das Leben relativ wenig. Wir sind jetzt ein bisschen zu Recht aufgeregt, dass die Wirtschaft schwächelt, war vorauszusehen mit der Entwicklung der Elektromobilität. Wir waren da spät dran. Deutsche Unternehmen haben arrogant darauf reagiert seinerzeit. Jetzt verlieren wir überall Arbeitsplätze, auch in Thüringen, so, vor allem bei den Zulieferern. Das sind so Dinge, wo dann Einschnitte kommen, aber dass das im Großen, im Ganzen, im Globalen passiert und wir sozusagen nur eine leichte Auswirkung dessen haben, was in anderen Regionen zum Verlust von allem führt, aller Sicherheit, das kriegen wir kaum mit. Das ist manchmal so und solange wir das so sozusagen abgefedert kriegen noch, ich glaube ja auch die Bereitschaft bei uns etwas sozusagen grundsätzlicher sich die Dinge neu zu überlegen, auch nicht da.
Ja, und ich frage mich immer so, ich wollte es deswegen auch auf Ihren Vater so ein bisschen hinaus, weil mir geht es immer so, dass auch bei der Nachrichtenlage manchmal die Kinderfragen manchmal viel Klugheit beinhalten. Also als Kind fragen wir oft sowas, warum fliegen Flugzeuge, aber auch sowas wie, was ist Gerechtigkeit? Also warum bekommt der die Strafe und der andere die Strafe? Haben Sie über sowas auch mit Ihrem Vater gesprochen?
Ja, selbstverständlich. Ich meine, die DDR war ein autoritärer Staat. Und da hatten wir natürlich ständig damit zu tun. Allein das Klappe halten, sich vorsichtig ausdrücken, all die Dinge, damit sind ja Kinder aufgewachsen. Heute wachsen sie mit anderen Dingen auf, wo sie auch Schwierigkeiten haben. Schauen Sie mal die ganze Flut an Informationen schräger Art über die Social Media. Wir merken ja schon, dass da so eine Tiefenwirkung bei den jungen Leuten erzeugt wird. Also da sind wir auch mitgefordert, das vernünftig sozusagen irgendwie einzuschränken, irgendwie zu kanalisieren, irgendwie zu regulieren. Aber auch da ist ja die große Politik sofort präsent. Amerika hat kein Interesse an der Regulierung, weil man damit viel Geld verdient. Also mit der Dummheit der Menschen verdient man auch viel Geld.
Auch das ist eine weitere Erkenntnis und ich hatte jetzt eben diese Gerechtigkeitsfrage gestellt, weil ich mir vorstellen kann, dass zumindest Kinder und Jugendliche auch fragen, also und da bin ich jetzt beim nächsten Thema, und zwar beim Urteil Maya T. Maya T. hat vor 3 Jahren, das wurde ihr vorgeworfen beim Tag der Ehre in Budapest, wo Rechtsextreme aufmarschieren, soll sie eben übergriffig geworden sein. Es ist ein reiner Indizienprozess gewesen. Am Mittwoch ist ein Urteil gefällt worden gegenüber Maya T. und 8 Jahre hat Maya T. bekommen. 24 Jahre hat die Staatsanwaltschaft gefordert. Jetzt könnte man sagen, es sind ja nur 8 Jahre geworden, aber es ist ja alles denkbar. Und meine Frage erstmal hier an Sie, das ist sozusagen der erste Teil der Justizfrage. Wie beurteilen Sie das? Ist das auch ein Exempel, was hier Ungarn statuiert?
Ja, selbstverständlich. Ich meine, wir müssen jetzt nicht in alle Details gehen, was da wirklich passiert ist. Übergriffig ist ein bisschen sehr verschönend, was Sie da gesagt haben. Es ist richtig zugelangt worden und wer da alles dabei war und wer geschlagen hat und wer die Verletzung wem zugefügt hat. Ich finde das immer wieder für mich inakzeptabel und gruselig. Es gibt ja manche Menschen, die sagen, ja, wenn es die Linken tun, ist es gut, wenn es die Rechten tun, ist es nicht gut. Das ist mir zu einfach. Es gibt eine zweite Ebene, dass die deutsche Justiz auf das Ersuchen der Ungarn reagiert hat und Meyer T. ausgeliefert hat, ist ja auch ein Skandal an sich und dass man nicht alles unternommen hat, wie es halt das deutsche Verfassungsgericht ja festgelegt hat, dass sie nicht ausgeliefert werden muss. Und dass man alles dafür tut, dass sie zurückgeholt wird. Es gibt noch einen kleinen Hoffnungsmoment. Es ist so vereinbart im Rahmen dieser ganzen Kungelei, dass die Strafe in Deutschland abgesessen wird. Das heißt, und ich vermute mal, die Zeit der Untersuchungshaft, jetzt gibt es ja noch eine Revision, es dauert bestimmt noch ein Jahr oder wie lange, bis man überhaupt jemanden überstellen kann, dass alles angerechnet wird und die Strafe sozusagen damit auch in sich zusammenfällt. Es werden keine 8 Jahre, aber dass die Ungarn hier ein Exempel statuieren, dass es ein politischer Prozess ist, das ist außer Zweifel. Und jemanden, einen deutschen Bürger, in einen politischen Prozess nach Ungarn auszuliefern, das ist der eigentliche Skandal, das geht nicht.
Bei dem anderen Beispiel, was ich nennen wollte, und deswegen meine ich so die Verhältnismäßigkeit, also wir haben auf der einen Seite 8 Jahre und der andere, das ist ja eine ganz große Sache, das haben sich viele mitbekommen, es werden immer mehr Akten rund um Jeffrey Epstein und die Skandale veröffentlicht, sind noch nicht immer alle Akten draußen, aber sind viele hochrangige Menschen da involviert und so richtig, es gab jetzt schon Folgen und Konsequenzen, Rücktritte, aber so richtig durchgegriffen hat man da noch nicht, dass man ganz oben angekommen ist. Passiert da noch was oder wird das jetzt eher so irgendwann wieder auslaufen und dann hat es der Großteil der Bevölkerung vergessen. Was glauben Sie?
Naja, erstmal der Epstein ist tot, also da ist schon etwas passiert. Er ist ja auch rechtskräftig wegen Pädophilie verurteilt worden. Das macht ja die weiteren Kontakte danach, nach 2008 oder wann das war, ich bin jetzt in dem Fall nicht in allen Details vertraut, aber das macht die Sache ja so brisant, dass es viele Leute gab, die sich nicht daran gestört haben. Das Urteil hat sie nicht interessiert, dass Kinder missbraucht worden sind von ihm. Großen Stil in einem Ring auf einer Insel und so weiter. Also so, wie man das in dystopischen Filmen vielleicht sieht. Ich erinnere mal daran, in der DDR gab es einen alten Spruch, wer Beziehung schaden nur dem, der keine hat. Das heißt also, man lebte davon von Kungelei und man stellte dann und dachte, ja, im Westen gibt es eigentlich die Dinge, die wir so brauchen, also Bananen, neuen Anorak, ein Auto und so weiter, braucht man keine Beziehung dazu. Deswegen müsste die Gesellschaft an der Stelle deutlich sozusagen transparenter sein. Dann stellten wir fest, in den 90er Jahren, wenn ihr Arbeit verloren hat und einen neuen Arbeitsplatz suchte, da haben Beziehungen schon eine große Rolle gespielt, dass man jemanden gefunden hat, der einem geholfen hat oder umgedreht für die Kinder vielleicht eine Lehrstelle, was heute kein Problem mehr ist, aber damals eben halt ein großes Problem war. Und dann stellte man plötzlich fest, dass es in der westlichen Gesellschaft sehr wohl ganze Ringe sind, wo über die Beziehungen organisiert werden. Da geht es um ganz andere Summen, also nicht um ein paar Äpfel oder ein paar Bananen, sondern tatsächlich um Millionen. Und das scheint dieser Epstein sehr, sehr gut beherrscht zu haben. Er hat einen Ring geschaffen, vor allem für Leute, die keinen festen Kompass haben, die finanziell angeschlagen sind. Da muss er sehr stark sozusagen präsent gewesen sein und hat große Kontakte gehabt und offensichtlich war er omnipräsent, weil wir sehen die Liste aller, die da eine Rolle spielen. Trotzdem muss ich sagen, diese einzelnen Geschichten da in Norwegen, in England oder warum interessieren mich eigentlich nur mittelbar, das müssen die dort klären. Was mich als Großes interessiert, ist dieses Fluten der Öffentlichkeit mit diesen Nachrichten. Und da sehe ich einen Grund dahinter, man möchte von Donald Trump und seinen Kontakten ablenken. Das heißt, man möchte viele, viele Stellen haben, wo diskutiert wird, Erregung ist, Leute abgesetzt werden oder Leute Schwierigkeiten bekommen, damit irgendwann man, wenn man diese vielen tausend Kontakte, die Donald Trump hatte, zu diesem Epstein, wenn man zu Substanz kommt, ob auch Donald Trump mit minderjährigen Opfern zu tun hatte oder nicht, dass das Ganze so abgearbeitet ist, dass niemand mehr sich darüber regt. Das ist ja ein Punkt, den Donald Trump sehr gut beherrscht. Das heißt, am Wochenende hatten wir eine Eskalation. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Er hat gepostet Bilder von Michelle Obama und Barack Obama als Affen.
Das habe ich nicht mitbekommen.
Da gab es Aufregung darüber, aber kurzerhand und der entschuldigt sich nie und es geht weiter. Das heißt, wir sind so tief vom Niveau her gesunken, dass sowas gar nicht mehr. Früher hätte das gereicht, um jeden amerikanischen Präsidenten abzusetzen. Heute sagt man, ja, es ist Trump und dann geht es weiter. Das ist das Ziel, glaube ich, hinter diesem Fluten der Öffentlichkeit mit diesen Epstein-Akten, aus diesem Beziehungsgeflecht, von dem es sicherlich auch noch viel mehr gibt in Amerika, ja, und auch bei uns auch solche sind. Denken Sie an verschiedene Formen, wie sich die Leute hier so organisieren, um Beziehungen auszutauschen. Das heißt also, ich glaube, das größere Ziel dabei ist, den Trump am Ende sozusagen mit seinen Eskapaden sozusagen als relativ harmlos dastehen zu lassen.
Also Sie vermuten da, dass das auch mit Strategie ist. Und da ja, könnte man selbstverständlich, ja, Sie haben es ja eben gut beschrieben, da könnte man wieder sagen, und da können wir auch nochmal eine Rückblende machen, also wir können es nicht beeinflussen, aber ich frage mich dann immer, wo ist der Sonderermittler? Und die Rückblende heißt, Sie werden sich da noch entsinnen, naja, als Bill Clinton damals vorgeworfen hat, gelogen zu haben, im Fall Monica Lewinsky gab es diesen Kenneth Starr, den Sonderermittler. Bill Clinton war Demokrat, da ging es sozusagen, aber es ja auch unabhängig davon, welcher Partei er angehörte, man würde sich wünschen, dass sozusagen die Justiz das auch mal konkret aufarbeitet. Aber wie gesagt, ich kann mir vieles wünschen, ob es dann passiert, ist dann die Frage.
Es ist ein sehr naiver Wunsch im Augenblick. Es passiert ja das Gegenteil, dass die Sonderermittler, die gegen Trump ermittelt haben, alle arbeitslos geworden sind und man schmeißt alle Juristen raus aus dem staatlichen Dienst, die in irgendeiner Art und Weise dazu beigetragen haben, zum Beispiel den Putsch, als es darum ging, in Amerika das Parlament zu besetzen und sechs Leute ja auch ermordet sind bei der ganzen Sache. Die sind ja alle begradigt worden und alle, die sich damit beschäftigt haben, das aufzuhellen, sind alle entlassen worden. Das heißt also, wir haben schon eine Konterrevolution im Gange gegen die amerikanische sozusagen Verfassung, wo auch die Justiz, der Justizminister, der ganze Apparat da mitmacht. Also es ist nicht zu erwarten an dieser Stelle, dass irgendetwas passiert, zumal der amerikanische Präsident ja auch dafür gesorgt hat, dass selbst das oberste Gericht mit Leuten besetzt sind, die ihm sozusagen aus der Hand fressen. Insofern sage ich mal, da können wir hoffen, aber ob da jemand noch ein bisschen Ehre hat, das weiß ich nicht, aber es sieht nicht gut aus. Auf regionaler Ebene geht das noch, da gehen die Gerichte vor gegen einzelne Entscheidungen des Präsidenten im Zusammenhang mit ICE und mit diesen ganzen Morden in Minneapolis. Aber ansonsten, sage ich mal, ist es sehr, sehr schwer geworden, da überhaupt etwas zu machen. Und jeder, der sich da meldet, irgendwo ein Sonderermittler zu sein, der kann schon damit rechnen, dass seine Perspektive nicht gut ist.
Blicken wir mal nach Thüringen. Da war ja auch was vergangene Woche, nämlich ein Misstrauensvotum, was die AfD gestellt hat gegen den amtierenden Thüringer Ministerpräsidenten Mario Vogt von der CDU. Das ist erwartbar abgeschmettert worden. Das Wort war jetzt nicht so, als es abgelehnt worden. Er ist weiter im Amt, Mario Vogt. Dennoch die Frage, wie geht es mit Mario Vogt weiter? Weil der Doktortitel, darum ging es ja, ist ja trotzdem vorläufig erstmal aberkannt, den er an der Technischen Universität Chemnitz gemacht hat. Er hat jetzt juristisch Widerspruch eingelegt, aber das ist noch nicht ausgestanden. Fragezeichen?
Ja, das dauert noch ein Stück und eine Beschädigung gibt es am Ende, egal wie die Entscheidung stattfindet. Natürlich braucht man zum Regieren in Thüringen keinen Doktortitel, weder Bodo Ramelow noch Christine Lieberknecht hatten den, Bernhard Vogel hat ihn gehabt. Er lebte nur in einer schönen Zeit, wo man sich mit solchen Sachen nicht so sehr beschäftigte. Doktortitel brauchen Politiker, das ist ihre eigene Ansicht, vor allem in der Aufstiegsphase, das heißt im Durchsetzen gegen andere Konkurrenten. Ein Doktortitel schmückt schon etwas an dieser Stelle. Und da wir zum Beispiel in Thüringen auch eine Situation hatten, da in der CDU-Spitze die Diskussion immer war, wer hat welches Studium überhaupt gemacht oder nicht gemacht und was waren das für Studiengänge, also die Konkurrenz an dieser Stelle auch ziemlich schwach war, da war so ein Doktortitel schon ein Argument. Aber fürs Regieren braucht man es nicht. Natürlich der Schaden, der entsteht, wenn es sich herausstellt, dass aus welchem Anlass auch immer, in diesem Fall scheint es ein fast lässlicher Anlass zu sein. Es geht um richtiges Zitieren, es geht um Fußnoten und andere Dinge. Also ich glaube schon, dass da in Chemnitz auch sozusagen dieses Verfahren in seltsame Ströme gegangen ist, in der einseitigen Richtung. Zur politischen Auseinandersetzung wird sowas immer genommen. Und natürlich dieser Versuch mit dem Misstrauensvotum nochmal Klamauk zu machen im Thüringer Landtag zeigt erstmal, man hat keinen Respekt vor Thüringen und vor dem Thüringer Parlament und vor den Thüringer Wählern. Das ist eindeutig so. Aber auch wiederum verständlich, weil Höcke ja angeschlagen ist. Er ist nicht direkt gewählt worden ins Parlament. Das ist bei ihm in der Fraktion schon ein Manko in Größenordnung. Und zweitens, die ganze Aufmerksamkeit bei den Rechtsradikalen geht in Richtung Sachsen-Anhalt, dass möglicherweise ein wirklich sehr radikaler und aus meiner Sicht auch ziemlich gefährlicher Mann möglicherweise Ministerpräsident werden kann. Und in Mecklenburg-Vorpommern droht das Gleiche. Das heißt, Thüringen ist plötzlich an den Rand des Geschehens gerückt und das war der Versuch, Aufmerksamkeit um jeden Preis wieder zu bekommen. Man hat ja sogar versucht, in den Parlamentsreden zu provozieren. Das ist nicht ganz gelungen. Trotzdem muss man das weiterverfolgen.
Für einen Tag, für wenige Stunden war es ja auch mal kurz Thema. Jetzt ist es erstmal wieder vom Tisch, deswegen habe ich noch nachgefragt.
Naja, ich bin da nicht ganz so sozusagen optimistisch wie Sie. Ich habe mir zum Beispiel die gedruckte Berichterstattung hier in Thüringen angeschaut. Da habe ich festgestellt, in der Berichterstattung über das Misstrauensvotum selbst, Kommentaren, in dem Bericht dazu, an keiner einzigen Stelle ist das Wort rechtsradikal gefallen. Das heißt, es ist der Eindruck erweckt worden, als ob ein ganz normaler Oppositionsführer eine ganz normale Arbeit der Opposition gemacht hätte. Das war natürlich mitnichten der Fall. Es ist ein Rechtsradikaler, ein deutschlandweit bekannter Rechtsradikaler, der hier diese Fraktion anführt und diese Partei. Und die ist nach wie vor rechtsradikal. Und wenn das natürlich in einer Zeitung dann nicht mal erwähnt wird, dann frage ich mich schon, wie sich die Verhältnisse verändern, auch in den Zeitungen.
Also welche Zeitung war das? Weiß ich jetzt gerade so
kurz. Das sind die örtlichen Zeitungen, da gibt es ja ein, zwei, gibt es ja nicht viel.
Also es war dann mindestens die Thüringer Allgemeine, Sie haben schon darauf hingewiesen, deswegen frage ich jetzt nochmal nach, was glauben Sie, ist jetzt ja auch jetzt nur jetzt Ihre Einschätzung, aber trotzdem, was glauben Sie, warum das so ist? Wir hatten ja kürzlich schon mal drüber gesprochen, als es um die Benotung der Politiker und Politikerinnen ging, dass das sowas wie vorauseilender Gehorsam ist, haben Sie da sinngemäß gesagt, glauben Sie, dass sowas damit dahinter steckt?
Ich beobachte das mit Interesse. Ich kann mir es nicht erklären, weil ich Redaktionsarbeit anders kenne und auch die Positionierung in der Redaktion. Aber wenn das so auffällig ist, dass weder im Kommentar noch im Bericht auf Seite 1 noch auf der Seite 3 auch nur das Wort rechtsradikal fällt, kann ich mir nicht vorstellen, dass das nur ein Zufall ist.
Dann letzte Frage dazu, weil es auch Menschen gerade beschäftigt, Stichwort Normalisierung auch der AfD. Jetzt war erst wieder Tino Chrupalla zu Gast bei Karin Mioska. Es gab auch ein Interview mit Tino Chrupalla von der AfD in der Zeit. Und da hat man so das Gefühl, so wie das auch früher bei den Sommerinterviews war, dass es immer so ein bisschen verschoben wird. Es ist ja alles doch relativ normal.
Ja, das ist das Dilemma und es ist ja historisch ja auch nichts Ungewöhnliches, dass sich Rechtsradikale vorher, bevor sie die Macht errungen haben, relativ normal geben. Ob man dem auf den Leim geht, ob man in jedem Fall dem gewachsen ist, das ist nicht ganz einfach. Die Auseinandersetzung an dieser Stelle ist nicht leicht, zumal auch die Radikalen sozusagen täglich üben darin, sich zu verstecken, sich zu tarnen. Ja? Das zu entlarven und das an der richtigen Stelle auch deutlich zu machen, ohne zu geifern, ohne, sage ich mal, auch selbst wieder vordergründig pauschal zu sein, das ist nicht ganz einfach, aber das ist die Herausforderung unserer Zeit. Es gibt ja gar keine Frage, wenn Thüringen rechtsradikal regiert wird oder vielleicht Sachsen-Anhalt als erstes, die Länder nehmen großen Schaden, gar keine Frage, innerhalb auch Deutschlands. Das ist gar keine. Wir sind im Augenblick immer noch in der Aufholphase, wir sind noch nicht so weit wie die anderen Bundesländer, die westlichen, und wir werden schwer zurückfallen, vollkommen klar, wirtschaftlich und in jeder Hinsicht. Das heißt also, es geht hier schon um sehr viel, es geht nicht nur um Stimmungslagen und vielleicht jemand, der einem sympathisch ist oder nicht sympathisch ist, es geht schon um die Zukunft der Kinder hier.
Also ich spitze nochmal zu, also so wie es jetzt die Zeit gemacht hat, Interview mit Giovanni Di Lorenzo, wenn Sie Chefredakteur wären, das würde es bei Ihnen nicht geben. Das ist eine rein hypothetische Frage.
Nein, das ist nicht die Frage. Man muss sich im konkreten Fall immer entscheiden. Es ist ja auch wichtig, die Leute festzunageln. Sie haben die Sommerinterviews genannt, die sind ja auch hier gemacht worden. Daraus wird zum Teil immer noch zitiert, weil dort Behauptungen von den Leuten aufgestellt werden, die sie dann in der politischen Arbeit nicht halten können. Das heißt, das Gegenteil davon machen. Dann ist schon gut, wenn man irgendwo an irgendeiner Stelle das völlig sachlich konstatieren kann und das also auch dazu da ist. Wir haben diese Auseinandersetzung nicht nur in Deutschland, wir haben sie mit Trump. Was dann nachher am Ende wirklich passiert, also die Leute sind ja auch schamlos an dieser Stelle. Denken Sie nur an die Debatte bei dem Misstrauensvotum, wo der Versuch nochmal unternommen worden ist, durch die SA-Parole sozusagen das Ganze nochmal medial in Hysterie zu versetzen, indem man sozusagen das Zitat, für das man rechtskräftig in Halle verurteilt worden ist, noch einmal zitiert. Das heißt also, man hat hier schon mit Leuten zu tun, die zum Teil am hart an der Grenze des Kriminellen arbeiten. Aber man muss natürlich sie auch immer wieder in der Öffentlichkeit, und da ist auch die journalistische Arbeit natürlich wichtig, dass man sich mit ihnen auseinandersetzt. Und das geht nicht nur theoretisch, das geht auch nur praktisch.
Und wegen dieser Parole wird es ja auch wieder ermittelt. Am Ende jetzt nochmal die Frage, gibt es noch eine gute Nachricht?
Ja, sie sind im Fußball, also abgesehen davon, dass ein Thüringer die erste Goldmedaille gestern geholt hat für Deutschland in Olympia.
Max Langenhahn.
In Cortina, eine sehr schöne Gegend. Ich bin ja ein großer Freund von den Dolomiten. Mich ärgert das sogar ein bisschen, dass dort die Olympiade stattfindet, weil natürlich das sozusagen Reklame macht für die Gegend und da kommen wieder ein paar mehr dahin. Aber dass ein Thüringer sozusagen, der auch in der Saison jetzt eher schwächelte, vielleicht war es taktisch, das finde ich ja total spannend, ja, sag ich mal, ob das nur wirklich, also er hat ja nichts geholt gehabt bis jetzt. Und plötzlich Langenhahn, bevor er sozusagen sich hier oben in Cortina auf seinen Schlitten setzt. Und da hat er also super Läufe gemacht. Jeder Lauf ein Bahnrekord. Also ich finde das schon eine tolle Nachricht. Also Thüringen ist nach wie vor noch eine, wenn auch etwas schwächere, aber doch eine Wintersportnation, ja, sag ich mal, in Europa, in Deutschland.
Lange Zeit gab es auch immer intern, auch bei Ihnen, als Sie noch Chefredakteur der Thüringer Allgemeine waren, den internen Thüringer Medaillenspiegel, also wie viele Thüringer
Sportlerinnen. Ich glaube, Herr Wickert hat ihn dann sogar in Tagesthemen vorgestellt. Also wir haben einfach aus Spaß deutlich gemacht, dass Thüringen eine Weltmacht ist im Wintersport. Das ist aber auch schon 20 Jahre her oder 25 Jahre her, das hat sich doch verändert. Wir haben da schon sozusagen größere Schwierigkeiten heute, das zu behaupten. Aber dass trotzdem gerade ein Thüringer die erste Goldmedaille hat, finde ich phänomenal. Und dann sind Sie ja Fußballfan, dann wissen Sie ja, dass die Mannschaft, die in der höchsten Fußballklasse spielt, aus Thüringen, 4 Stockwerke höher als Rot-Weiß Erfurt, wir spielen ja in einer Liga, die kennen die meisten Leute gar nicht. Die haben gestern gewonnen in Berlin, ja.
Also klären Sie nochmal auf. Also da muss man sagen, Rot-Weiß Erfurt,
Rot-Weiß. Ich weiß nicht, was passiert ist.
Nee, ich weiß wirklich nicht, was passiert ist. Ich tue jetzt auch nicht so, als ob. Also ich weiß.
Die ja zu tun haben, überhaupt in der ersten Bundesliga so zu bestehen, die haben gestern gegen Union gewonnen und dadurch sind sie vom letzten Platz auf den vorletzten Platz in der Tabelle gerutscht. Das finde ich ja schon mal eine gute Nachricht.
Das ist
ja
eine gute Nachricht.
Also ich würde denen sehr gönnen, wenn sie die Saison so beenden, dass sie in der ersten Bundesliga der Frauen bleiben und dann sind sie die Mannschaft, die mit Abstand in der höchsten Liga spielt Fußball.
Also, das sei gerne nochmal erwähnt, finde ich auch gut, dass Sie es jetzt an der Stelle nochmal so prominent gemacht haben. Rot-Weiß Erfurt selber, die Herrenmannschaft, wie Sie gesagt haben, Regionalliga Nordost, die hat gegen Halle verloren. Das wird auch gleich nochmal Thema sein. Herr Lochthofen, kommen Sie jetzt erstmal gut durch die Woche und beobachten Sie weiter für uns und wir werden Sie dann nächsten Montag wieder hören.
Ach, jetzt sind Sie richtig erschüttert als Fußballfan, ne? Hat man sie öffentlich vorgeführt. Ich wünsche Ihnen trotzdem eine gute Woche. Und den Jena Damen vielleicht, dass sie noch einmal gewinnen und dann das Ärgste hinter sich haben. Das wäre ja ganz gut. Ne?
Kommen Sie gut durch die Woche. Tschüss.
Okay, tschüss.